Es lässt sich auch anders im Leben stehen, ohne dass wir fallen. Auch wenn wir mal einen Fuss schlüpfen. Und vielleicht geht es heute Abend darum, dass das eine oder andere von euch, ob du schon Christ bist oder noch nicht Christ bist, wagst, irgendeinen Fuss zu schlüpfen. Und diesen Schritt tun, dorthin, wo dich Jesus durch den Heiligen Geist heisst, du sollst nicht tun. Und die Schritte, die werden ganz verschieden sein. Im übertragenen Sinn natürlich. Die einen müssen vielleicht noch einmal wagen, den Fuss zu schlüpfen und zu merken, die Welt geht nicht unter. Das geht ja auch. Und ich möchte jetzt einfach Gott bitten, dass er heute Abend so zu dir redet, dass du kannst verstehen, was er mit dir vorhat. Weil heute Abend geht es um etwas, was zwischen dir und Gott stattfindet. Und so möchte ich beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das gewaltige Geschenk, das wir heute schon erlebt haben. Dass wir so viel haben dürfen hören, wie gut, dass du es meinst. Dass du ein Gott bist, der die Gemeinschaft, die innigste Gemeinschaft mit uns sucht. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir etwas haben dürfen schmücken von dem, was da vorhanden ist. Und ich bitte dich jetzt einfach, dass du uns heute Abend Bereitschaft schenkst, dass wir verstehen können, was du mit jedem von uns möchtest. Und ich bitte dich um eine Sprache, die uns wach behaltet. Und ich bitte dich um eine Sprache, die so bis in unser Herz hineinschafft. Ich bitte dich um das Wunder durch deinen Heiligen Geist. Im Namen Jesu. Amen. Heute Morgen hat uns der Michi eine recht geballte Ladung schon gegeben. Ich habe mich unsinnig gefreut, dass du als Skeptiker vom Heiligen Geist uns so über den Heiligen Geist gelehrt hast. Und ich muss noch bekennen, steht noch gerade einmal ein gewaltiger, ehemaliger Skeptiker zum Thema Heiliger Geist vor euch, der unheimlich Angst hatte, der sich innerlich immer irgendetwas verkrampft hat, wenn es um das Thema Heiliger Geist oder noch schlimmer, wenn es um irgendwelche damit verbundenen Emotionen gegangen ist. Ich war schlichtweg einfach ein Berner gewesen. Ich bin es immer noch, ihr gehört es. Aber Gott hat ganz viel geschafft in mir, was ich nie für möglich gehalten hätte. Und er hat es vor allem nie für möglich gehalten, dass Gott mich mal brauchen will, Menschen, und zwar hunderte von Menschen mittlerweile, zu diesem Thema zu lehren. Das kann ich von mir aus schlicht nicht. Wir haben am Morgen gehört, einfach als kurze Wiederholung, der Heilige Geist schafft Ordnung ins Chaos von deinem Leben. Es spielt gar keine Rolle, wie du da bist, dort, wo der Heilige Geist ist, dort, wo er Ordnung schaffen. Er gibt dir den Lebensatem, dass wir wieder schnaufen können im Leben. So vieles nimmt uns doch den Schnauf in unserem Alltag. Er löst Fesseln. Von euren Fesseln haben wir gehört. Danke, Irene, dass du uns teilhaben lässt an deinen Fesseln. Manchmal sehen wir die. Und manchmal wissen nur wir selber, was uns knechtet und plagt und seit Jahren mitschleift. Und der Heilige Geist sagt, ich nehme dir die Fesseln ab. Er schenkt ein neues, weiches Herz. Wie viel habe ich in meinem Leben schon müssen mauern? Mauern, damit ich nicht mehr verletzbar bin worden, weil Leute auf meinem Herz und meiner Seele rumtrampelt sind, wie das Gott nicht gedacht hat. Und Jesus sagt durch den Heiligen Geist, will ich wieder ein weiches Herz geben. Wir haben das vorletzt in der Gemeinde erlebt, einer Frau, vor 2 Jahren hier zum Glauben gekommen. In einem Abend hat er eine Herzoperation vorgenommen und hat das Herz rausgenommen und hat ihr ein weiches Herz gegeben. Die Schwiegertochter kann es bezeugen. Sie hockt da. Der Heilige Geist stillt uns den Lebensdurst. Wer von seinem Wasser trinkt, muss nicht mehr Durst haben, selbst wenn es in die Wüste geht. Und er befähigt seine Jünger. Und nur darum wage ich mich heute Abend vor euch zu stehen und euch mitzunehmen auf das Abenteuer. Der Paulus schreibt den Epheser, lasst euch vom Geist erfüllen. Das heisst, wenn ich das Deutsch sagen so wie es vom Ursprung würde heissen, lasst euch immer wieder erfüllen. Das ist nicht etwas, das einfach einmal passiert, sondern es ist ein fortwährender Prozess, dass die Quelle, die uns zum Sprudeln kommen soll, immer wieder gefüllt werden darf. Die einen von uns haben das vielleicht schon erlebt, andere verstehen Bahnhof, macht gar nichts. Und heute Abend geht es nicht darum, dass wir uns jetzt noch einmal Wissen aneignen. Wir haben ganz viel Wissen mitbekommen. Heute Abend geht es darum, dass wir erleben dürfen, das stimmt, was wir bis jetzt gehört haben. Und alle die, die mit ein bisschen Angst da innen sitzen, ich verstehe euch so gut. Ich habe es vorhin gesagt. Und ich möchte euch einfach sagen, der Heilige Geist wirkt heute Abend nichts, aber gar nichts an dir, der dich bloßstellt, der irgendetwas tut, das dir peinlich sein könnte, wo irgendetwas passiert, was du nicht willst. Du bist vor Gott und Gott führt dich in deinem Tempo. Er ist sogar mit einem Berner fertig geworden. Und er hatte keine Balance gehabt. Es geht darum, dass Gott in deinem Herz Raum bekommt und von dir darf Besitz ergreifen. Weil er hat dich geschaffen als Gegenüber, dass du ein Tempel vom Heiligen Geist bist. Dass du ein Körper bist, wo Gott in dir darf wohnen. Und die zu dem macht, zu dem Diamant, wo Gott dir gedacht hat. Und das kannst du aus dir raus nicht. Hast du hoffentlich jetzt schon lange probiert. Und hast es satt. Es geht nicht, aus uns raus zu dem werden, wo Gott uns geschaffen hat. Das ist ein elender Krampf. Und da reden wir aus einer reichen Erfahrung. Und wir wollen jetzt in die Apostelgeschichte mal schauen. Das ist ja so der erste Band von der Kirchengeschichte. Wir da hier sind im 21. Band jetzt, aber hier ist der erste Band. Wie hat der Gott seinen Heiligen Geist ausgossen über die Menschen? Und das ist nicht einfach uniformiert in einem passiert, sondern das ist ganz, ganz vielfältig, schon ganz am Anfang von der Ausgießung vom Heiligen Geist passiert. Und ich werde euch 5 Geschichten ein bisschen näher vorstellen, in der Annahme, dass du in einer von diesen 5 Geschichten vorkommst. Und merkst, das bin ja ich. Wieso komme ich in der Bibel vor? Die erste Kategorie von Menschen, das sind die, die sich danach sehnen, dass der Heilige Geist in dein Leben hineinkommt. Und du erfüllt bist von dem Heiligen Geist. Du wartest darauf, dass sich das ereignet. Apostelgeschichte, Vers Kapitel 2, Vers 2 bis 4. Wir haben es am Morgen schon gehört, dass sich die Jünger versammelt und warten von dieser Verheißung, die Jesus ihnen gegeben hat, auf den Heiligen Geist. Und wir lesen, plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte und sich auf jeden eine Flammenzunge niederließ. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Das sind Menschen, die sind in dieser Erwartungshaltung von Gott gewesen, weil sie gewusst haben, Jesus hat etwas verheissen. Und haben darauf gewartet, dass sich das ereignet. Die zweite Gruppe, das sind die, die irgendwo einfach offen waren und denkt, ja, es kann ja sein, kommt es, ist gut, kommt es nicht, kommt es dann morgen, oder ich weiss so nicht. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 14. Da haben die Apostel in Jerusalem gehört, dass in Samarien da Christen hat, die sich zu Jesus bekehrt haben. Und wir lesen, die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Leute in Samarien die Botschaft Gottes angenommen hatten. Das ist ja fest in Jerusalem, wenn das passiert. Deshalb schickten sie Petrus und Johannes dorthin. Die beiden kamen in die Stadt Samaria und beteten zu Gott, dass er den Getauften seinen Geist schenkte. Denn die Menschen waren zwar im Namen von Jesus, dem Herrn, getauft worden, aber der Heilige Geist war noch auf keinen von ihnen herabgekommen. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes den Getauften die Hände auf und sie wurden vom Geist Gottes erfüllt. Kein Hokus Pokus, gar nichts. Das sind Leute, die Jesus nachfolgen und haben gemerkt, die entscheidende Kraft, die fehlt uns. Und die Apostel sind gekommen, haben mit ihnen gebetet, haben ihnen die Hand aufgelegt und die Leute haben erlebt, jetzt passiert etwas, was sie auch gar nicht erwartet haben. Was Gott geschenkt hat. Und scheinbar hat man gemerkt, was da passiert, wenn ich weiterlese. Als Simon sah, dass die Menschen den Heiligen Geist empfingen, wenn die Apostel ihnen die Hände auflegten, bot er Petrus und Johannes Geld an und sagte, verleiht doch auch mir diese Fähigkeit. Ich möchte, dass jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfängt. Der Simon, das war ein Zauberer. Der hat sich sehr gut auskennt in der übernatürlichen Welt. Der hat in der damaligen Esoterik alles abklappert gehabt. Und hat gewusst, was da passiert, hat nichts mit dem zu tun, was ich bis jetzt gekannt habe. Das ist etwas völlig anderes. Und er ist zu ihm und hat gesagt, zahle mich mein Vermögen. Der ist saniert. Wenn der die Hände so den Leuten auflegen könnte, dass das passiert. Und der Petrus fährt nach. Aber Petrus sagte zu ihm, zur Hölle mit dir und deinem Geld. Meinst du vielleicht, du könntest kaufen, was Gott schenkt? Du gehörst nicht mehr zu uns. Für dich ist kein Platz in der Gemeinde, weil du dich Gott nicht aufrichtig zuwendest. Kehr um und gib deine Falschheit auf. Bete zum Herrn, dass er dir vielleicht deine bösen Absichten verzeiht. Ich sehe, du bist voller Verkehrtheit und ganz ins Böse verstrickt. Wenn wir meinen, wir wollen der Heilige Geist, für dass wir ein bisschen geistlicher sind oder für dass sich da noch etwas Lässes ereignet, dann sind wir auf dem Holzpfad. Dann wollen wir die Hände weg haben. Es geht darum, dass Gott in unser Herz darf kommen und wir erfüllt sind für die Kraft, die uns befähigt, ihm zu dienen und nachzufolgen. Und alles, was drumherum da noch ein bisschen passiert, was vielleicht auch noch lässig ist, ist nichts als Garnitur und ein bisschen Sahnehäubli obendrauf. Was da etwa passiert, das schauen wir dann noch ein bisschen an. Menschen, die offen waren, die zweite Gruppe. Die dritte, das sind die, die nicht nur mit angezogener Handbremse unterwegs waren, dieser Thematik, ich bin etwa so gewesen, sondern die ablehnend dieser Sache gegenüberstehen. Ist Gott schon im ersten Band auch fertig geworden. Apostelgeschichte 8, Vers 1, lesen wir von einem Mann, der hat der Saulus geheissen. Es klingelt uns vielleicht, später hat er Paulus geheissen. Saulus aber war völlig einverstanden mit dieser Hinrichtung. Der Saulus war völlig einverstanden gewesen, dass der Stephanus voll Heiligen Geistes, einer von den Nachfolgern, von den Diakonen, von Jesus mit ganzer Hingabe nachgefolgt ist, dass man den steinigt. Und er war bei dieser Steinigung dabei und hat gedacht, das ist eine super Gottessache, dass man das aus dem Weg schafft. Er hat abgelehnt, dass Menschen so mit Gott leben, wie das die Jünger getan haben, als einer, der Gott eigentlich nach dem Gesetz wahnsinnig gern hat wollen haben. Im Vers 3, Saulus aber wollte die Gemeinde vernichten. Er durchsuchte die Häuser und ließ Männer und Frauen ins Gefängnis werfen. Er hat im Herz beschlossen, was da läuft von dieser neuen Lehre, das muss ausgerottet werden. Das hat nichts mit dem zu tun, wie ich bis jetzt erklärt worden bin, wie sich Gott bis jetzt gezeigt hat im Judentum. Danke vielmals, ich brauche einfach heute Abend ein bisschen mehr Platz. Im Kapitel 9 Im ersten Vers lesen wir weiter. Saulus verfolgte die Jünger und Jüngerinnen des Herrn, weiterhin voller Wut und mit schweren Drohungen. Er ging zum obersten Priester und ließ sich Briefe an die jüdische Gemeinde in Damaskus geben. Darin wurde ihm die Vollmacht erteilt, auch dort nach Anhängern der neuen Lehre zu suchen und sie, gegebenenfalls Männer wie Frauen, festzunehmen und nach Jerusalem zu schaffen. Also, da hätte die ganze Gegend säubern. Und alle die, die die Bibel schon annehmen, mal ein bisschen etwas gehört haben, wissen, er ist nach Damaskus runtergeritten und unterwegs stellt sich Jesus ihm in den Weg. Und er begegnet dem Auferstandenen in einer Art und Weise, dass er zu Boden ist. Er ist vom Ross gefallen und ist von Blindheit geschlagen gewesen, weil er einem Gott begegnet ist, wie er ihn bis dorthin nie erwartet hat. Und der Saulus ist in Damaskus gesegnet worden, der Heilige Geist ist auf ihn gekommen und der, der mit dem Brief, müsst ihr euch das mal vorstellen, mit dem Brief auf Damaskus ist, für die Christen zu verfolgen, ist zurückgekommen als der Zeuge von Jesus und sagt, Jesus lebt, er ist auferstanden, folgt ihm nachher. Da sind die Leute schlicht nicht mehr nachgekommen, was mit dem Mann passiert ist. Der hat umgekehrt, so wie du es am Morgen gesagt hast. Er ist auf Damaskus ab und ist anders auf Jerusalem zurückgekommen. Und es kann sein, dass du morgen anders heimkommst, als du gestern bist hierher gekommen. Halleluja, das musst du nicht vom Ross schlagen. Gott ist uns gnädiger. Aber um das geht's. Um eine radikale Umkehr. Weil Gott so gewaltiges Interesse an dir und an mir hat. Die vierte Gruppe, denen sage ich die Unwissenden. Und ich habe auch zu einem Teil zu dieser Gruppe gehört. Vielleicht hast du bis jetzt ein Leben geführt, wo du sagst, ja, also das ist doch auch gut gewesen. Ich bin christlich erzogen worden, ich bin ab und zu in die Kirche gegangen. Man sagt ja, regelmässig in die Kirche heisst, wenn man Weihnachten in die Kirche geht. Das ist regelmässig. Ich habe probiert, nach dem Gebot von Gott zu leben, aber mit dem Heiligen Geist, wenn ich nicht gerade mal ausnahmsweise Pfingsten beim Gottesdienst war, habe ich mit dem besten Willen nichts gehört. Und was ich gehört habe, mit dem bin ich nicht nachgekommen. Und so Leute, die nichts gehört haben vom Heiligen Geist, die nie gelehrt wurden, gibt es auch schon in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 19, Vers 1 bis 6. Da ist der Paulus auf Ephesus und begegnet dort Jünger, die vom Johannes zu Christus geführt wurden. Während Apollos in Korinth war, kam Paulus auf dem Weg über das kleinasische Hochland nach Ephesus. Er traf dort einige Jünger und fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Sie antworteten, nein. Wir haben noch nicht einmal gehört, dass es so etwas wie einen Heiligen Geist gibt. Was für eine Taufe habt ihr denn empfangen? Die Taufe, die auf Johannes zurückgeht, sagten sie. Daraufhin erklärte ihnen Paulus, Johannes hat das Volk zur Umkehr aufgefordert. Seine Taufe war das Siegel auf die Bereitschaft, ein neues Leben anzufangen. Doch, sagt er allen, sie müssten, um gerettet zu werden, ihr Vertrauen auf den setzen, der nach ihm komme, auf Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich im Namen von Jesus, dem Herrn, taufen, zur Übereignung an ihn. Dann legte Paulus ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab. Sie redeten in unbekannten Sprachen und mit prophetischen Worten. Es waren etwa 12 Männer. Der fünfte Gruppe gehören die, die schlicht nicht damit rechnen, dass der Heilige Geist sie ergreifen könnte. Weil der Fokus auf etwas anderem ist. Da muss ich vorausschicken, in der Zeit vom Neuen Testament war es so, dass die Juden unrein sind worden, wenn sie mit Nicht-Juden verkehrt haben. Und die ersten Christen, das waren alles Juden gewesen. Juden-Christen. Und die haben sich auch abgesondert gegenüber den sogenannten Heiden. Und da hat Gott durch seinen Heiligen Geist etwas geschenkt. Da war nämlich ein Hauptmann, ein römischer Hauptmann, der Cornelius. Und der hatte eine Eingebung gehabt. Irgendwie hat er den Eindruck gehabt, er soll einen Diener von sich nach Joppe schicken und dort Simon Petrus holen. Und der soll zu ihnen kommen und ihnen erzählen, was er ihnen zu erzählen hat. Zur gleichen Zeit hat der gleiche Heilige Geist in Joppe, ich stelle mir vor, der Petrus hat beim Mittagsschläfli überrascht und hat gesagt, Petrus, jetzt klopft es dir da unten. Und da kommt da unten rein, er hat ihm das in einem Bild gezeigt. Und du musst jetzt einen Schritt tun. Du musst jetzt etwas tun, was du bis jetzt erklärt bist worden, dass du das nicht sollst. Du sollst mit dem Heid dich ihm zuwenden und mit ihm gehen und ihm das Evangelium bringen. Es hat auch für Petrus einen gewaltigen Schritt gebraucht. Und Gott hat das zusammengeführt. Der Petrus ist mit dem Diener zum Cornelius gegangen, ist in das Haus und hat ihnen das Evangelium von Jesus Christus predigt. Und alle die Pfingstpredigt kennen von Petrus, wissen, der Petrus, das war ein feuriger Prediger gewesen. Der hat beim Alten Testament angefangen und die ganze Heilsgeschichte predigt. Und jetzt lesen wir da etwas ganz Spannendes, Apostelgeschichte 10, ab Vers 44, ich setze da ganz mit drinnen ein. Petrus hatte noch nicht zu Ende gesprochen. Stellt euch mal vor, er war noch mit in der Predigt gewesen. Hat noch gar nicht können sagen, was er wollte bis zum Schluss. Da kam der Heilige Geist auf sie herab, die bei Cornelius versammelt waren und die Botschaft hörten. Die Christen jüdischer Herkunft, die mit Petrus aus Joppe gekommen waren, gerieten außer sich vor Staunen, dass Gott nun auch über die Nichtjuden seinen Geist ausgegossen hatte. Sie hörten nämlich, wie die Versammelten in unbekannten Sprachen redeten und Gott priesen. Ha! Es muss etwas passiert sein, dass der Petrus nicht mehr predigt hat. Ihr kennt ja den Hitzkopf, oder? Also das hat man erlebt, dass da die Kraft von Gott ungefragt und unvermittelt ist gekommen. Und was haben sie denn da erlebt? Zuerst war es, dass Jesus ihnen eine befreiende Botschaft vom Evangelium von Jesus Christus verkündet hat. Das gleiche Evangelium, wo wir auch euch die letzten Alpha-Life-Abenden verkündet haben. Er hat ihnen gesagt, im Vers 38, ihr wisst von Jesus aus Nazareth, den Gott zum Retter bestimmt und mit seinem Geist und seiner Kraft erfüllt hat. Wo er hinkam, tat er Gutes und heilte alles, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott stand ihm bei. Wir können alles bezeugen, was er im jüdischen Land und in Jerusalem getan hat. Er hat ihnen gesagt, dort wo Jesus ist, dort passiert Gutes und nur Gutes. Weil Gott gute Absichten hat. Und er hat auch gesagt, wir können es bezeugen, weil wir es mit eigenen Augen gesehen haben. Und das macht mir so Mut, hier vor euch zu stehen. Und viele von uns, die wir dürfen sagen, wir können bezeugen, was Gott da geschrieben hat, dass das stimmt. Weil wir es dürfen erleben in aller Schlichtheit. An unserem eigenen Leben und im Leben von vielen da innen. Und darüber aus. Weiter haben sie die Kraft vom Heiligen Geist erlebt. Eben so stark, dass der Petrus gerade aufgehört hat zu predigen. Was genau passiert ist, wissen wir nicht. Aber der Petrus sagt nachher, die ebenso, wie wir den Heiligen Geist empfangen haben. Und wie der Petrus den Heiligen Geist empfangen hat, das wissen wir. In Jerusalem, am Pfingsten, haben wir vorher gelesen, mit den Feuerzungen, mit dem Wind, mit dem Ruach, der gekommen ist, mit alles, was erschüttert ist. Und wir können ja annehmen, es war hier ähnlich gewesen. Interessiert aber der Schreiber von Apostelgeschichte nicht, was da genau passiert ist. Das Wichtige hat er festgehalten. dass der Cornelius und sein ganzes Haus sich dem Jesus zugewendet hat und sich hat erfüllen mit dem Heiligen Geist. Es gibt manchmal, wenn der Heilige Geist kommt, physische Auswirkungen in einem Menschen. Es ist wirklich manchmal, wie wenn ein Sturm durch einen durch oder durch einen Raum durchgeht. Oder andere atmen den Ruach, den Geist Gottes förmlich ein und merken, durch mein Einschnaufen passiert etwas in meinem Inneren, wo wir wie nicht erklären können. Wir lesen, dass am Pfingsttag etwas wie Feuer auf die Leute gekommen ist und sich verteilt hat und jeder etwas von diesem Feuer mitbekommen hat. Das war nicht richtiges Feuer gewesen, es heisst wie Feuer. Eine Wärme, die in die Menschen reingekommen ist. Und Feuer symbolisiert in der Bibel Kraft, aber auch Reinigung. Und wenn ihr ein Stück nasses Holz in ein lodriges Feuer, also in ein brennendes Feuer, werft, was passiert? Es zischt und stinkt ein bisschen. Weil da zuerst die Verunreinigung und das Wasser aus dem Holzstück weg muss. Und wenn der Heilige Geist in unser Leben kommt, kann es auch sein, dass es ein bisschen zischt und stinkt. Weil da Sachen rum sind, die unser Körper, unser Leib, unser Leben verunreinigt haben. Und das, was der Heilige Geist macht, ist, dass er das mal einfach wegwischt. Und dann tut das Holzscheit Feuer an und ist ein feuriges Scheit. Und wenn der Heilige Geist in unser Leben hineinkommt und von uns Besitz ergreifen kann, dann werden wir zu brennenden Fackeln für Gott. Weil sein Feuer in uns innen brennt. Und das ist der Unterschied, du hast es da morgen auch schon angetönt, dass wir, wo wir merken, da haben die Menschen etwas, was ich so nicht habe. Weil es Gott als Feuer in uns hineinlegt. Manchmal wirkt sich das Kommen vom Heiligen Geist auch körperlich aus. Es gibt viele Menschen, die mir sagen, wenn wir für sie gebetet haben, ich habe das Gefühl gehabt, ich verglühe schier. Dabei haben sie die gleiche Körpertemperatur gehabt. Oder andere haben gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, mein Herz fängt an zu verschmelzen. Und ich denke, das ist noch gut, sagt ihr das, man sieht es ja nicht. Oder wieder andere haben gesagt, ich spüre wie flüssige Hitze in den Armen. Und wir merken, wir probieren etwas mit Worten zu beschreiben, das wir eigentlich gar nicht beschreiben können. Und jetzt wollte ich ganz fest sagen, und das haben alle gehört, der Heilige Geist kann in uns kommen, ohne dass wir irgendetwas spüren. Es spielt überhaupt keine Rolle, ob wir etwas spüren oder nicht spüren. Und jetzt sagt ihr sicher, wieso erzählst du das überhaupt? Ist das jetzt nicht Suggestion, dass du davor etwas sagst und erwarten ist, dass es regnet in mir? Und das ist eine ganz blöde Gratwanderung, wo wir drinnen sind, wo ich auch drinnen bin. Ich habe die letzten Jahre nie etwas von dem erzählt. Und dann hat das die Leute verunsichert, weil etwas passiert ist, was sie nicht erwartet haben. Und darum wagen wir heute etwas davon zu sagen und genau gleich müssen zu betonen, und es muss gar nichts passieren. Aber wenn du etwas erlebst, dann darfst du davon ausgehen, dass du völlig normal bist. Absolut. So normal wie die ersten Leute in der Apostelgeschichte. Und das hängt vermutlich auch mit deinem Temperament oder vielleicht mit sonst mit deiner Temperatur zusammen. Könnte ja auch sein. Aber er hat auch einen Berner können anrühren. Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Empfindungen. Die einen, die sind sehr schweizerisch bis bernerisch. Die anderen, die haben Schmetterlinge im Bauch und Hochgefühl, die haben das Gefühl, sie schwebischier. Wenn wir uns jetzt erzählen würden, alle die, die schon mal verliebt waren in ihrem Leben, wie hätte eure Freundschaft angefangen, dann wäre das ganz einmalig. Meine Freundschaft hat so angefangen, dass ich noch Schmetterlinge im Bauch hatte, weil meine Kollegin hat gesagt, entweder entscheidest du jetzt für mich oder sonst laufen wir davon. Und dann ist sie davon gelaufen. 1. Mai 1984, abends 10 vor 5 Uhr in einem Wald in Thun. Weil sie so genug hatte, dass ich immer so ein bisschen spiele mit ihr. Ich wollte und wollte doch nicht, oder? Und sie hat mir gesagt, für das bin ich mir zu schade. Entweder willst du mich oder willst du mich nicht. Und ich hatte etwa 15 Sekunden Zeit, mir zu überlegen, will sie oder will sie nicht. Und dann bin ich nachgerannt. Ich bin quer durch den Wald gerannt und habe gesagt, Ursula, stopp. Ich wollte. Und wir sind heim auf die Knie und haben gebetet. Und ich habe bittere Tränen brüllt, was ich meiner Freundin oder meiner Bekannten bis dorthin angetan habe. Sie hat über 2 Jahre auf mich müssen warten bis zu diesem Schritt. Und das hat für Ha bis auf den heutigen Tag. Heute würde ich nicht mehr 15 Sekunden warten, sondern würde nach einer Sekunde rennen. Ich wollte nur damit sagen, so ist es vielleicht auch bei Jesus. Die einen merken, jetzt ist 5:55. Jetzt hat er mir schon so viele Chancen gegeben. Jetzt ist es an mir heute Abend. Und andere sind heute zuerst mal verliebt. Und geht dann nicht Bücher lesen über Schmetterlinge im Bauch, oder? Was jetzt der Heilige Geist für Auswirkungen schafft, oder was? Spielt doch keine Rolle. Freut euch, dass in eurem Herzen Beziehung wächst zu dem lebendigen Gott. Um das geht's. Und dann können wir einander noch ein bisschen helfen und sagen, ja, du, ich kenne deine Gefühle. Habe ich auch so gehabt. Frag mal den. Dem ist es auch so gegangen. Spielt doch keine Rolle. Und wenn du heute Abend zuerst mal brühlst, und da spreche ich uns Männern an, dann lass zu. Da ist es einfach dran. Und das muss uns nicht verunsichern. Es geht darum, dass Gott seine Liebe in dein und in mein Herz ausgiessen kann. Er sagt das, der Paulus in Römer 5,5. Paulus, wissen wir, oder? Der ja Christen ausrotten. Sagt er immer, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Puh! Stellt euch das mal vor. Die Liebe von dem, was Himmel und Erde gemacht hat, ist ausgegossen in dies und in dies und in dies und in mein Herz. Was wollen wir denn auch noch darüber reden? Da können wir nur noch danken. Und es annehmen. Weil wir es gar nicht erklären. Verdienen haben wir es nicht. Es ist ein Geschenk. Wie fest sehnen wir uns nach Liebe? Ich bin überzeugt, wir können das Buch schreiben heute Abend, wo du deine Liebessehnsüchte in deinem bisherigen Leben schon überall gestillt hast. Und wir können hier Bücher schreiben, wie viel du enttäuscht worden bist. Dass du das Gefühl hast, jetzt habe ich es. Und dann ist es wie ein Seifenblatter verplatzt. Und du bist einmal mehr betrogen zurückgeblieben. Leer und frustriert. Bis hin, dass du der Liebe zweifelst. Und Gott möchte dir heute Abend sagen, ich habe es parat für dich. Und ich will es ausgiessen in dein Herz. Der Paulus hat auch den Epheser geschrieben, im 3. Kapitel, im Vers 14 bis 19. Ich freue mich so, da steht auch mein Mehering innen, ein Vers davor. Und wenn der Paulus heute Abend vor uns reden könnte, ich wage das zu behaupten, würde er uns diese Botschaft vorlesen. Er hat nämlich den Epheser gesagt, daher beuge ich meine Knie vor dem Vater, nach dessen Namen jedes Geschlecht im Himmel und auf der Erde benannt wird, und bitte, er möge euch aufgrund des Reichtums seiner Herrlichkeit schenken, dass ihr in eurem Innern durch seinen Geist an Kraft und Stärke zunehmt. Durch den Glauben wohne Christus in euren Herzen, in der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet, sollt ihr zusammen mit allen Heiligen dazu fähig sein, die Länge und Breite, die Höhe und Tiefe zu ermessen und die Liebe Christi zu verstehen, die alle Erkenntnisse übersteigt. So werdet ihr mehr und mehr von der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Dann müsst ihr auch nochmal nachlesen, oder? Epheser 3, 14 bis 19. Er hat darum gebetet, dass die Menschen, die er zu ihnen geredet hat, und das sind jetzt wir, die Liebe von Christus erkennbar wird. Weil das können wir mit dem Kopf nicht verstehen. Wie lang ist die Liebe von Christus? Sie ist schon immer da gewesen und sie wird immer sein. Sie ist immer gewesen. Die Liebe ist viel länger, viel grösser als unser Zeitabschnitt. Wie tief geht die Liebe von Gott? Bis ins Totenreich haben, wo noch niemand von uns war. Also du kannst noch so tief am Boden sein, die Liebe von Christus war schon dort gewesen und ist dort. Und wie weit rauf kann sie gehen? Bis in die Erbschaft vom Himmelreich, wo uns zu Söhnen und Töchtern von Gott macht, zu Erben, wir haben es heute Morgen gehört, zu Prinzen und Prinzessinnen von dem ewigen Gott. Und wenn wir Breite und Länge und Tiefe und Höhe nehmen, dann ist das nichts anderes als ein Kreuz, wo Gott über dieser Welt ausbreitet hat und uns durch Jesus Christus erkennen will, welche unermessliche Liebe er für unser Leben hat. Und darum wissen wir, von was da hier der Paulus redet. Gott hat uns nicht irgendetwas verheissen, das nicht fassbar ist, auch wenn es letztlich nicht fassbar ist. Er hat es uns durch Jesus Christus gezeigt. Und er geht noch weiter in seinem Gebet, indem er sagt, die Liebe Christi so zu verstehen, die alle Erkenntnis übersteigt. Und jetzt rede ich zwei Kanti-Schüler, Entschuldigung, ihr seid gelehrt, blitzgescheit zu denken. Ich beneide euch um das. Das kann ich nicht. Aber das Problem ist, dass wir genau die Liebe von Christus mit unserem blitzgescheiten Denken auch nicht mehr verstehen können, weil sie viel grösser ist. Wir können sie nur verstehen, jetzt rede ich nicht mehr zu euch, sondern zu uns. Es hat noch andere blitzgescheite da, aber die beneide ich einfach, dass sie das wahrnehmen können. Die Liebe können wir nur auf ein Erfassen in unserem Herz, wenn sich die in unserem Herz anfängt zu ereignen. Weil sie viel grösser ist als unser Verstand und darum ist es auch so schwierig, über das zu lernen. Weil es etwas ist, was viel grösser ist, als wir da mit unseren paar Bröcheln Wort können erfassen. Es geht darum, dass wir von dieser Liebe von Gott so stark ergriffen sind, dass wir wissen, das Tiefste im Herz und nicht mit dem Verstand, dass Jesus mich liebt. Und zwar auch mich als Thomas. Was denkt ihr? Wie habe ich jahrelang geglaubt, dass Jesus alle Menschen liebt? Aber der Thomas sicher nicht. Und ich will euch jetzt sagen, was der Heilige Geist die Woche mit dem Thomas gemacht hat. Einfach ein Beispiel, wie Gott berühren kann. Wir waren letzten Donnerstag in unserer Gemeinde in einer Lobpreiszeit drin. Ein ganz schlichter Lobpreis, wie wir es hier auch, haben. Und dann sagt die Lobpreisleiterin, und jetzt kommst du, hat alle so angesprochen, vor dein Gott, und sagst ihm einfach, was dich gerade bewegt. Und dann bin ich auf die Knie und habe gesagt, Herr, und jetzt hätte ich ganz viele Fragen an dich. Weil ich im Moment in einer Situation bin, wo ich ganz vieles einfach wie nicht verstehen kann. Und ich wollte auch feiten mit Jesus. Und bevor ich die erste Frage stellen konnte, habe ich im Geist, das war nicht ein klares Bild, aber ich habe es trotzdem vor meinen inneren Augen gesehen, wie Jesus durch eine Menschenmenge geschritten ist. Und er ist zum Thomas gekommen, Entschuldigung, wenn ich so sage, weil ich mich zurückversetzt habe in meine Kindheit. Und er hat mir so über meine Haare gefahren. Und spätestens dann hat es keine Frage mehr gegeben, die ich zu stellen hatte. Weil ich gewusst habe, ohne dass Jesus nur ein Wort gesagt hat, ich habe dich einfach gern. Und das war eine Berührung. Ich habe die von meinem Vater so nie erlebt. Obschon mein Vater mich unendlich gern hatte. Und das hat mich so tief berührt. Wo ich gespürt habe, da rührt Gott etwas von meinem allerinnersten an, wo in Wort und über den Verstand nicht nachvollziehbar sind. Und ich bin aufgestanden, völlig gestärkt durch eine wortlose Begegnung. Das Zweite, was sie erfahren haben, wir lesen, dass sie Gott haben loben, denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. Der spontane Lobpreis ist nichts anderes als unsere Reaktion auf das, was Gott uns geschenkt hat. Der Augustinus, das ist einer der bekanntesten Theologen gsi. Ich habe ihn nicht kennt, der hat ein bisschen vor uns gelebt. Der hat Folgendes gesagt: Der Gedanke an dich, und da meint er Gott, bewegt uns so tief, dass wir gar nicht anders können, als dich zu preisen. Denn du hast uns für dich geschaffen und unser Herz kommt nicht zur Ruhe, bevor es ruht in dir. Der Augustinus sagt, du hast uns Menschen geschaffen, für dich einfach zu gern zu haben. Und wenn das Herz nicht dorthin kommt, bleibt die heilige Unruhe in uns. Wir sind berufen, zu diesen Anbetern Gottes zu werden. Und für mich ist das so gewaltig, wenn wir im Lobpreis miteinander singen, verschmelzen die Stimmen zu einem gewaltigen Lobpreis, wo jedes von uns ein Teil dabei ist. Und das bezieht unser ganzes Wesen ein. Nicht nur unser Singen mit dem Mund, sondern unser Verstand, aber unser Gefühl und manchmal unsere Emotionen. Es hat so eine Zeit gegeben bei uns in der Gemeinde, das war fast peinlich gewesen, wenn wir Lobpreiszeit hatten in der Fontäne, das ist so ein geschütztes Gefäß, und da sind frische Leute gekommen, die haben nichts anderes gemacht als brüllen, wenn sie zuerst mal in Lobpreis kamen. Und das war manchmal so ein bisschen komisch gewesen. Vor allem, wenn Männer gestanden, die Männer kommen und die brüllen einfach, wenn wir da singen. Und die haben hinterher gesagt, sie sind einer Heiligkeit von Gott begegnet, die sie so überwältigt hat, dass sie einfach mal ein Ventil geklepft hat. Und das ist doch so befreiend. Ich glaube, nicht nur der Berner hat ein bisschen Mühe mit Gefühl. Ich bin zu einem Mann gezogen worden, der brüllt nicht und Emotionen zeigt er nicht. Und wenn er es auch zeigen will, soll er an einen Fußball- oder Eishockey-Match gehen. Dort ist es erlaubt, aber sonst nicht. Und wehe, wenn sie losgelassen, oder? Und ich möchte euch ein paar Sätze über die Emotionen sagen, weil ich selber absolut nicht ein emotionaler Typ war. Ich finde es nach wie vor schwierig, mit Emotionen öffentlich in einer Gemeinde umzugehen. Andere reagieren da viel freier auf das Wirken vom Heiligen Geist. Und ich glaube, etwas hängt da mit unserer schweizerischen Mentalität zusammen. Und jetzt muss ich alle enttäuschen. Jesus war kein Schweizer gewesen. Habt ihr das gewusst? Definitiv nicht. Das Mann ist dauernd. Aber Jesus ist in einer ganz anderen Kultur aufgewachsen. In einer jüdischen, orientalischen Kultur. Und dort geht man mit dem Gefühl völlig anders um. Viel offener. Beneiden sie zum Beispiel, dass sie nach dem Essen dürfen gorpsen. Ha! Das ist doch ein natürliches Bedürfnis und die dürfen das ausleben im Orient. Und wir müssen noch Entschuldigung sagen, wenn die natürlichen Bedürfnisse gestillt werden. Und die Juden, die haben beim Betten die Hände aufgehauen. Das war die normale Gebetshaltung. Sie haben mit ihrem Körper ausgedrückt. Das könnt ihr in der Bibel ganz manchmal nachlesen. Die sind auf Knien. Die sind am Boden gelegen. Die haben Gott angebetet mit ihrem ganzen Sein. Und wir im 21. Jahrhundert kommen in eine Gemeinde rein und dann hat jemand die Hände auf und dann haben wir ein Problem. Ich lade euch zu einer Entscheidung ein. Wenn ihr in so eine Gemeinde kommt, wo da Leute die Hände aufheben oder irgendetwas anderes machen, dann können wir sagen, leck, ist das eine traditionelle Gemeinde. Die beten ja immer noch so wie die ersten Christen. Ist ja wahnsinnig, oder? Und wenn ihr in eine Gemeinde kommt, wo die Leute so beten, der Kopf gegen oben, auch wenn der Himmel oben ist, könnt ihr sagen, die probieren jetzt noch ganz spannende neue Gebetsformen aus. Das ist ganz anders, als sie am Anfang beten. Das ist jetzt noch spannend. Nein, ich will es nicht lächerlich machen. Überhaupt nicht. Es ist ganz wichtig, dass du so vor deinem Gott bist, wie es dir wohl ist. Und du musst die Hände nicht aufhaben, für dass du geistlicher bist. Du musst aber auch nicht den Boden runterschauen oder die Augen zutun, dass du religiöser bist. Bis so vor deinem Gott, wie es dich zieht. Und irgendeine wird die Hand aufnehmen, um einen Berner. Aber es ist etwa 5 Jahre gegangen. Ich kann euch sagen, der Schritt vom Tent so haben zum so, hat 3 Jahre gedauert bei mir. und hat überhaupt nichts zu tun, ja, mit dem, was im Herz passiert. Aber es wächst ein Ausdruck von dem. Und irgendwann können wir nicht mehr anders als das, was in uns innen ist, auch äußerlich zum Ausdruck bringen. Sonst ist es ein Krampf, so dazustehen, oder? Gut. Apostelgeschichte 10, immer noch der Cornelius. Dann hörten sie ihn in Zungen, oder sie in Zungen reden und Gott preisen. Wir haben das Wort Zungenreden oder Sprachengebet auch schon an Pfingsten gehört. Oder im Kapitel 19 in Ephesus. Und jetzt wagen wir auch etwas, noch ein paar Worte zum Sprachen- und Zungengebet zu sagen. Und ich begründe auch, wieso dass ich etwas sage. Das Sprachen- oder das Zungengebet ist eine Sprache, die wir im Normalfall nicht verstehen können, die der Geist Gottes uns gibt und wir unaussprechliche Laute aussprechen. Manchmal kann so eine Fremdsprache sein, die wir aussprechen, die wir nicht kennen und Gott damit jemand anderes ermutigen will. Es ist etwas, wo Gott auch in unseren Gemeinden unterschiedlich verankert hat. Gott hat uns da ganz unterschiedliche Wege geführt. Und wir achten die verschiedenen Wege ganz hoch. Und wir sind uns einig, wo wir uns unterscheiden und sind uns einig, dass wir einander gerade in dieser Unterschiedlichkeit achten. Und jetzt kommt die Frage, ja, wieso redest du überhaupt im Alpha Life darüber? Wieso ist das ein Thema, wenn es doch so unterschiedlich gehandhabt wird? Ich persönlich glaube felsenfest daran, dass Gott uns durch die Gabe vom Sprachengebet, und der Paulus redet da von einer geringen Geistesgabe, dass Gott uns durch die Gabe möchte zeigen, wie er übernatürlich, natürlich mit uns möchte zusammenarbeiten. Indem er uns etwas schenkt, wo wir mit unserer natürlichen Sprache aussprechen, und dann wird es ganz selbstverständlich übernatürlich, natürlich. Er wirkt etwas in uns, wo wir auch wieder nicht mit dem Verstand fassen können, wo grösser ist. Und er wirkt etwas in uns, wo er uns lustig machen möchte. Uns auf diese Dimension einzulassen, dass er Sachen darf wirken in unserem Leben, wo wir aus uns heraus nicht mehr machen können. Wie können wir denn prophetisch reden? Wie können wir den, kennen Geistesgaben, muss man nicht weiter ausführen. Mir persönlich ist die Sprache vom Sprachengebet als Berner so eine Hilfe geworden. Stell dir mal vor, wie ein Berner Gott ehrt. Du bist gross, du bist wunderbar, du bist gütig, du bist übergross, du bist mächtig, du bist sehr gross. Und dann wird es dann fertig. Mit ein paar Worten kann ich ja nicht erfassen, wie Gott ist. Und im Sprachengebet kann ich Gott in einer Sprache ehren, was eine unbegrenzte Vielfalt von Wort gibt. Wie manchmal erlebe ich, dass ich für Menschen in der Fürbitte möchte einstehen und schlicht nicht weiss, was der Wille von Gott ist für die Menschen. Ich weiss nicht, was Gott mit dieser Not möchte. Mal, dass er sie heilen will, aber wie und was, habe ich keine Ahnung. Und dann darf ich vor Gott in der Sprache, die er selber spricht, mir geschenkt hat, ihn aufbitten. Und das ist so entlastend, ich muss mir nicht so krampfhaft überlegen, was könnte er jetzt denken, was gut wäre. Und plötzlich noch in eine manipulative Haltung hineinkommen. Und die Gabe macht mich auch bereit, nach weiteren geistlichen Gaben zu streben. Weil ich erlebe, dass die Zusammenarbeit übernatürlich mit meinen natürlichen Begabungen ein gewaltiges und einmaliges Zusammenspiel gibt. Wenn man mir gesagt hat, vor 12 Jahren, dass ich mal mit meiner Gabe von der Organisation und mit meinem Herz, aber kein Mau für die Evangelisation, durch den Alpha-Life-Kurs könnte Leute zu Jesus begleiten, hätte ich gedacht, das ist nicht möglich. Weil beides alleine geht nicht. Aber Gott hat die Gabe zusammengeführt. Und hat mir jetzt da einen Dienst gegeben, der mir entspricht. Denkt ja nicht, ich könnte auf die Strasse evangelisieren. Das ist Horror für mich. Kommt dann morgen das Thema. Und die Frage ist, willst du heute Abend dich mit dem Heiligen Geist erfüllen? Willst du dich dieser Kraft aussetzen und sagen, ja, Jesus, ich will in die Bestimmung kommen, wie du mir gedacht hast. Diese Entscheidung, die nimmt der Gott nicht ab. Diesen Schritt, den musst du machen. Und jetzt ist vielleicht das Problem, dass wir gerade sofort auf die Handbremse gehen und sagen, ja, aber. Und die erste Handbremse ist der Zweifel. Stimmt denn das, was der da erzählt? Stimmt das, was ich da in der Bibel lese? Und wenn du diesen Zweifel nicht kannst überwinden, wirst du mit dem sterben. Wir können dir es nicht beweisen. Wir können dir es bezeugen. Du kannst ihn nur überwinden, wenn du es erlebst. Und die Jünger haben scheinbar so Zweifel gekannt. Die tagtäglich mit Jesus zusammen waren. Jesus sagt zu denen, darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben, sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Ja, wieso muss er das denen zweimal sagen? Das erste Mal hat nicht gelangt. Ich versichere euch, ich, Jesus, bin euer Garant, dass wenn ihr bittet, dass ich so tue. Dein Teil ist zu bitten, der Teil von Jesus ist, dass er sein Versprechen einhaltet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Huh, der hat alles als Zettel auf dem Bett gehabt, oder? Auf meinem ist gestanden, in Matthäus, es ist auf dem anderen Evangelium. Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihn darum bitten? Jesus hat das meinen Zweifel geschenkt. Meinen Zweifel, dass ich manchmal schon Mühe habe zu glauben. Schenkt er es denn heute Abend auch wieder? Oder zieht er sich einfach plötzlich zurück? Und ich habe es jetzt dreifach. Zweimal da im Referat, das ich vorbereitet habe, und einmal auf dem Zettel, das ich auf dem Bett hatte. Jesus wird mit deinen Zweifeln fertig, aber heb ihm sie her. Und vielleicht kannst du ihm heute Abend schon nur sagen, Jesus, ich zweifle daran und ich gebe dir die ab. Die zweite Handbremse, das ist die Angst. Die Angst, Gott könnte durch den Heiligen Geist etwas an dir und in dir schaffen, wo du nicht musst, oder wo dir peinlich ist, oder wo du gar nicht darum gebetet hast, oder weiss was. Ich bin aus vielen Veranstaltungen rausgelaufen, weil ich Angst hatte. Und gleichzeitig die Nächste wieder rein, wo mich etwas gezogen hat an den Leuten, die ich nicht habe. Das ist ja das Fatale. Mit der Angst raus und bei der nächsten Tür mit der Sehnsucht aber wieder rein. Und irgendwann musste ich mir meiner Angst stellen. Das heisst, Jesus hat sich mir gestellt. Ich war in einer Gebetszeit, in einer therapeutischen Wohngemeinschaft. Die haben in Sprachen gebetet, die haben prophetisch geredet. Das ist mir immer heiß und kalt durch den Rücken abgelaufen. Das schon morgen um 6 Uhr, vor dem Morgen. Und eines Morgens haben wir das Lied gesungen, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist keine Furcht. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und es hat einen Klapp in mir inne und ich habe gemerkt, Jesus, jetzt muss mich entscheiden. Entweder ist in dem Raum inne, wo ich da jetzt bin, nicht der Geist von Gott und da ist meine Angst berechtigt und dann muss ich davon säckeln. Oder da ist der Geist von Gott und da hat meine Angst mehr keinen Platz mehr. Dann muss ich und darf ich in die Freiheit hineinkommen. Und ich bin mit zitterigen Knien zu den Leuten in dieser Wohngemeinschaft gegangen und habe gesagt, helft mir doch meine Angst ablegen. Ich habe Angst vor dieser Gemeinschaft, die ihr da habt. Mir ist das so fremd. Und wir sind auf die Knie, haben gebetet und der erste Schritt von Freiheit durfte anfangen. Es war nicht der letzte gewesen. Ich habe auch noch vor mir. Ich bin noch nicht ganz dadurch. Aber ich freue mich ab dem, wo Jesus freigesetzt hat, bis auf den heutigen Tag. Und von allem, was wir gehört haben, gibt es für mich keine berechtigte Angst mehr, Gott könnte uns etwas schenken, was nicht gut ist. Er hat dich ja geschaffen. Er hat das Handbuch für dein Leben. Alles drinnen, jede Seite. Und er weiss doch, was er parat gemacht hat für dich. Auf dich einmalig zugeschnitten. Und du darfst es einfach ergreifen. Das dritte Hindernis ist in einem Referat auch schon gekommen. Wir fühlen uns nicht würdig. Gott kann doch alle anderen Menschen meinen. Aber der da vorne weiss einfach ja nicht, was in meinem Leben alles ungut ist. Gott kann mich so gar nicht annehmen, wie ich jetzt im Moment bin. Und du, Michi, hast es, glaube ich, am Morgen gesagt. Gott schaut uns durch Jesus durch an. Durch das Kreuz. Und darum meint er dich. Dich ganz persönlich. Gleich, wo du bist. Gleich, ob deine Schuld bereinigt ist oder nicht. Das wird er schaffen mit dir. Gleich, ob du noch gebunden bist. All das, was wir am Anfang gesagt haben, spielt keine Rolle. Wenn du zu ihm kommst, fängt er an, das Wunder in dir wirken. Und heute Abend möchte er dir die Gelegenheit geben. Ja, da hier 50er Noten, wer will sie? Ein Berner würde jetzt sagen, das ist ein frecher Sieg. Darf sie haben? Nein? Siehst du, genau das passiert. Es kann doch nicht sein, dass der mir jetzt eine 50er Note gibt. Mit was habe ich das verdient? Und das ist so eine typische Reaktion, Heiner, die du jetzt machst. Und das ist eine Beleidigung für den Geber. Der Geber will uns ein Geschenk machen. Und er meint es ernst. Und wir sind da und denken, aber Gott, Friedli, ich habe es ja nicht, verdient. Mach etwas Gutes daraus aus dieser 50er Note. Aber gib sie ja nicht zurück, das ist eine Beleidigung. Entschuldigung, wenn ich so direkt anspreche, aber das ist doch genau unser Muster. Und wir anderen stehen daneben und denken, das war jetzt ein frecher Hagel gewesen. Das ist alles abholen. Oder? Es ist an dir, heute Abend aufzustehen und alles abzuholen. Ich sage jetzt, wie es weitergeht und tue nachher beten und bitte euch, in dem, was jetzt in deinem Herz angelungen ist, mit dem dann weiterzugehen und tue jetzt nicht zu reden, nicht zu dazwischen und tue heute Abend den Schritt, den dir Jesus gezeigt hat oder in der nächsten Stunde noch zeigt, dass du ihn tun sollst. Das ist deine Aufgabe. Wir gehen jetzt in die Gemeindegruppe. Die FCG darf da innen bleiben. Alle vor Landeskirche, wir gehen in die Cafeteria. Aber nicht etwas trinken. Wir machen dort eine kurze Einführung und sind dann im Gruppenraum nebendran. Alle von der FCG, ihr geht in euren Gruppenraum über. Ich würde bei der Cafeteria den Schlüssel stecken, damit die, die fertig sind in eurer Gemeinde, auch die Möglichkeit haben, in der Cafeteria noch etwas zu trinken. Vielleicht gibt es auch das Festen heute Abend. Der feiert noch das Fest, wenn es eins gibt. Einfach so, dass die Pensionäre oben dran noch schlafen können. Und der Hans-Peter bitte einfach, dass wir dort die Schlüssel tauschen, irgendwann heute Abend, sonst habe ich den keinen mehr. Ist klar, wie es weitergeht. Und in der Gemeinde, in der Gemeindegruppe, sagen wir dann euch, wie wir da vor Gott kommen. Und du darfst dann entscheiden, was dran ist. Wir entscheiden nichts über dich heute Abend. Und jetzt möchte ich beten. Herr Jesus Christus, und wenn ich da jetzt so rede, dann merke ich selber, dass ich es letztlich gar nicht fassen kann, was du möchtest. Weil es mein Denken und mein Verstehen bei weitem übersteigt. Und ich danke dir, dass du dran bist, jetzt zu jedem von uns in sein Herz zu reden. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du kommst und heute Abend austeilst. Das, was du parat gemacht hast. Und ich bitte dich um Kraft um einen Beistand, dass wir auch den Mut haben, uns auf die Begegnung einzulassen. Du selber ringst um jedes von uns, du ringst auch um mich. Und wir schützen jetzt einfach die Zeit, die vor uns ist, in deinem Namen, mit deinem Blut. Und wir verbieten jeder Macht, die nicht von dir kommt, da reinzuwirken. Wir verbieten dem Ankläger, reinzufunken, im Namen Jesu. Und wir sagen dir schon heute Merci für das, was du tust. Komm, Heiliger Geist, und wirk. In Jesu Namen. Amen.